Ich darf uns lesen aus dem 1. Mose. Wie kann es anders sein? Die ersten Seiten, aus den ersten Seiten vom 6. Tag. Dann sagte Gott: Jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach: Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Dann sagte er: Seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen, und die Früchte, die überall auf den Bäumen wachsen. Aber die Vögel und Landtiere sollen Gras und Blätter fressen. Und so geschah es. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der 6. Tag war vergangen. Und später: Die Schlange aber war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie sich. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott der Herr rief: Adam, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte, sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum. Deswegen habe ich davon gegessen. Was hast du bloß getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Da sagte Gott der Herr zur Schlange: Das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf dem Bauch kriegen und Staub fressen, solange du lebst. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Dann wandte sich Gott zur Frau. Ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Zu Adam sagte er: Statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist aber auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe. denn du bist Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie sollte die Stammmutter aller Menschen werden. Gott der Herr machte für die beiden Kleider aus Fell und legte sie ihnen an.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Danke, Thomas, dass du die lange Lesung uns so schön vorgetragen hast. Ja, Herr, öffne unsere Herzen, dass wir deine Stimme hören. Wir haben den Text gehört und tatsächlich, wir hatten den vor kurzem im Hauskreis und auch in der Frauenstunde. Und das hat mich richtig neugierig gemacht, mich noch mehr damit zu beschäftigen und darum jetzt das Thema heute Morgen. Das ist ja ein Stoff, die Kommentare darüber, die Auslegungen, die füllen inzwischen Bibliotheken. Ja, und ich würde für heute zwei Schwerpunkte rausgreifen. Das Rufen Gottes und das Locken Satans. Aus diesem kurzen, knappen Bericht eben kann man ja eine vollständige Klarheit über die Situation der Menschheit und dem Zustand unserer Welt bekommen. Und es geht da nicht um wissenschaftliche Details, sondern und auch nicht um Einzelschicksale, sondern es geht um die großen Muster und Strukturen des Menschseins. Ja, wir erfahren, dass unser Lebensraum, die Erde und das All dehnt sich ja immer noch weiter aus. Ich finde das total interessant. Ja, wir sind keine Zufallsprodukte, sondern geschaffen worden. Und die interessante Veranstaltung nächste Woche ist schon angekündigt worden. Ich glaube, das wird sehr spannend. Ja, ein Schöpfer liegt unserer Welt zugrunde. Und das ist ja eine weitreichende Aussage. Wir Menschen spielen in dieser Welt eine ganz wichtige Rolle. Wir sind explizit als Ebenbild des Schöpfers geschaffen worden. Wir sind geschaffen mit Absicht und Ziel und vor allen Dingen aus Sehnsucht. Ja, wir sind voller Bedeutung für diesen Gott, der alles gemacht hat. Mit jedem von uns hat sich Gott einen Wunsch erfüllt. Und das ist keine philosophische Option, das ist kein schöner Gedanke oder eine fantastische Theorie, sondern die Wahrheit über unsere Existenz. Der Schöpfer aller Dinge ist Ursache und Grund unseres Seins. Und er ist unsere Bestimmung. Also wir wissen, wo es herkommt und wo es hingeht. Wir sind geschaffen als Gegenüber Gottes. Ja, und jeder in seiner und ihrer Einmaligkeit, ihr seid geschaffen als Partner, als auf Augenhöhe mit Gott gedacht. Und nur so können wir uns selbst sinnvoll verstehen. Das ist wichtig, über uns zu wissen, welche Würde uns auch gegeben ist. Ja, in diesem Schöpfungsbericht und dem anschließenden Sündenfall liegen die Antworten zu unserem Wohin, Woher und Wozu. Und es hatte sich auch schnell herausgestellt, dass es nicht gut ist, dass der Mensch in seiner Art allein sei. Also es gehört schöpfungsbedingt auch zu uns, dass wir das Du anderer Menschen brauchen. Insbesondere sind Mann und Frau einander zugeordnet. Der Mensch wurde als Mann und Frau geschaffen. Sehr spannend, ne? Der Mensch setzt sich aus Mann und Frau zusammen. Mann und Frau machen gemeinsam den Menschen aus. Ja, die sich ergänzende Geschlechtlichkeit und Wesensart von Mann und Frau macht die Ganzheit und die Fruchtbarkeit der Menschheit aus. Wir erfahren auf den ersten Seiten der Bibel auch, dass es einen Gegenspieler Gottes gibt. Auf ihn ist es zurückzuführen, dass es auf der Erde halt nicht mehr so schön ist, wie es im Paradies war. Das Bild ist künstlerisch-stilistisch sicher beeinflusst, aber ich könnte so von der Atmosphäre mir das schon so ein bisschen vorstellen. Ja, wir erfahren, dass es einen Bruch zwischen Mensch und Gott gab und dass so Mühsal und Leiden in das Leben der Menschen gekommen ist. Wird ja oft die Frage gestellt, warum das viele Leid, es ist uns mitgeteilt worden, warum und wie das kam. Im Paradies waren Mensch und Schöpfung in Harmonie. Alle Tiere haben Gras und Blätter gefressen, die Menschen waren Vegetarier, also das war kein gegenseitiges Sich-Töten. Und auch Gott und Mensch sind sich in aller Freiheit begegnet. Die Menschen hatten einen Lebensraum und eine Aufgabe bekommen. Sie sollten den Tieren Namen geben, also ein Ordnen der Schöpfung. Wenn ich etwas benenne, deute ich es ja auch ein Stück. Und das war die Aufgabe der Menschen. So eine Art auch ein Verwalten, ein Sichergut um alles kümmern. Und ihnen war auch eine Grenze gesetzt worden, eine einzige, nämlich von dem einen Baum nicht zu essen. Jetzt hätte ja auch um diesen Baum ein Zaun sein können. Oder dieser Baum hätte ja gar nicht da sein müssen, könnte man denken, dann hätte es kein Problem gegeben. Dieses Warum und Wozu, das entzieht sich ja vollständig unserer Kenntnis und auch unseres Urteils. Darüber haben wir nicht zu befinden. Ganz offensichtlich sollte es diese Situation geben, ein Verbot, dessen Beachtung auf Freiwilligkeit, der ganzen Freiwilligkeit unterlag. Und vielleicht sollte gerade das das Gegenübersein ausmachen. Wir wissen nicht, wie lange dieser paradiesische Zustand damals gedauert hat, aber uns wird von dem verhängnisvollen Vorfall berichtet, der eine neue Realität herbeigeführt hat. Es kommt die Schlange. Böse, schleichend, verführend. Sie sät Zweifel. Ich finde, das klingt erstmal ganz höflich und interessiert. Spricht sie Eva an, stellt die Absichten Gottes in Frage. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Das ist übertrieben und absurd, von keinem Baum. Aber damit hat sie Eva an der Angel. Es war so drastisch, dass Eva, glaube ich, da ganz impulsiv drauf eingestiegen ist. Ja, und im weiteren Gesprächsverlauf löst sie bei Eva anscheinend eine neue Überlegung aus. Meint Gott es wirklich gut mit mir, wenn ich so etwas Schönes und Leckeres nicht bekommen soll? Kann das überhaupt sein? Wäre das nicht wirklich widersinnig, wenn ein guter Gott das verbieten würde? Habe ich eventuell etwas falsch verstanden? So kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht so eine Gedankenkette gab. Und der Wunsch nach Klugheit, wir haben es gehört, und die Lust auf den Genuss der verlockenden Frucht bringt sie schließlich dazu, die Frucht zu pflücken, hineinzubeißen und auch ihrem Mann davon zu geben, der das ja scheinbar relativ widerstandslos angenommen hat. Ja. Böse, schleichend, verlockend. Heute noch ist das die Art des Gegenspieler Gottes, Menschen zu begegnen. In unserer Welt, die seitdem eine gefallene Welt ist. Im ersten Johannesbrief lesen wir: Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt. Haben wollen, was ein mächtiger Antrieb, kennt man wahrscheinlich schon von sich selber. Verführung fängt oft im ganz Kleinen an. Ein Blick, ein Gedanke, ein Gefühl, ein Angebot, vielleicht eine Vernachlässigung und Achtung. Täuschen wir uns nicht. Die Warnung ist klar, im 1. Petrus steht: Seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, was ein brüllender Löwe ist, das weiß man, glaube ich, hier am besten. Das klingt nicht, als könnte man das abtun als Kleinigkeit, sondern eine ernsthafte Gefahr, vielleicht die ernsthafteste, die es überhaupt für uns gibt. Ja, die Absichten sind klar, die Zerstörung von Personen, von Beziehungen, von Familien, von Gemeinden, da steckt immer eine dunkle Macht dahinter. Natürlich fällen wir auch unsere eigenen Entscheidungen, das klammert das nicht aus. Aber die Wachsamkeit und die gegenseitige Erinnerung finde ich so wichtig. Dass wir unter Angriff stehen, das ist eine Tatsache. Und widerstehet fest im Glauben, das ist die direkt folgende Anweisung im Petrusbrief. Jesus selber hat dem Teufel auf seine Verführungsangebote schlagfertig mit Gottes Wort geantwortet und uns ein Beispiel gegeben, wie damit umzugehen ist, ohne zu zögern. Ich für mich, ich merke immer wieder, dass es darauf ankommt, die kleinen Anzeichen zu beachten. Ja, Satan kommt ja nicht gehörnt mit Spieß in der Hand, wie wir ihn manchmal auf Bildern sehen, oder als schreckliches Ungeheuer, sondern viel subtiler. Oft mischt er sich in die Gedanken ein, habe ich das Gefühl. Und darum ist das so wichtig für mich, mein eigenes Inneres zu beobachten. Gedanken, Stimmungen, Gefühle und mich immer wieder zu fragen, auf welchem Weg bin ich denn? Nicht alles, was sich gut anfühlt, ist deswegen gut. Nicht alles, was logisch klingt, ist deshalb gut. Ja, da muss man manchmal richtig ranhören. Ja, und weil Dinge immer griffiger werden an Beispielen, habe ich gedacht, ich erzähle mal eins von mir letzte Woche. Mein Mann und ich sag mal so, zwischen uns standen Vorwürfe. Und darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich kann das jetzt rückblickend sagen, dass ich einfach zugemacht habe. Ich habe gar nichts mehr gesagt, so. Und war aber, ne, richtig zu. Und der Martin hat dann auch nicht viel gesagt. Am dritten Tage dieses Zustandes habe ich plötzlich, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, vor meinem inneren Auge uns beide in einer totalen Finsternis sitzen sehen. Total schwarz. Und da habe ich einen richtigen Schreck gekriegt. Ja. Da habe ich gemerkt, ey, was jetzt ja, okay, ist mal eine Reaktion, harmlos scheint, wenn das weitergeht, kann was ganz Schlimmes daraus werden. Und das hat mich schon dann veranlasst, mal den Hebel wieder umzulegen und das Gespräch zu suchen. Ja. Ja, und ich denke, was auch ein gutes Mittel ist, wenn so dieser Eindruck entsteht, da schleicht sich was ein, da ist etwas, wo ich gar kein gutes Gefühl dabei habe, einfach den Namen Jesu anzurufen. Über den Menschen, über mir selber, über der Situation. Ja, ich mache das am liebsten laut, wenn das geht, weil ich dann auch ein bisschen aus mir rauskomme. Ja, Jesus, der über Hölle und Tod gesiegt hat, der uns durch sein Blut gekauft hat, der auferstanden ist, ihn anzurufen, ist für mich wirklich das beste Mittel, um auch dunklen Angriffen und Verführungen zu begegnen. Ja, und zur Grundlage des Widerstehens gehört ja auch, einen sicheren Stand zu haben. Das heißt, in einer Vergebung und Reinigung ständig zu leben. Dass da nichts wackelt, dass wir das gar nicht erst zulassen, sondern bekennen und um Vergebung bitten, wenn wir merken, ey, da ist was nicht gut gelaufen. Aber das schlägt ja Wurzeln, wenn es da bleibt. Ja. Wie gehen wir ins Bett? Wie stehen wir morgens auf? Was ist das Erste und das Letzte, was wir machen? Ich finde, eine ganze Weile hat mich Luthers Morgen- und Abendsegen begleitet. Sowas ist einfach eine ganz schöne Unterstützung, wenn man das an der Hand hat. Einfach, um gut anzufangen und den Tag gut abzuschließen. Ja, unsere Wohlstandsgesellschaft, und dazu gehören wir alle, ist dazu angetan, uns in Lauheit und Schläfrigkeit zu versetzen. Und wir brauchen keine Panik, aber eine ganz besonnene Hab-Acht-Einstellung. Heute muss sich der Teufel ja gar nicht mehr verstecken. Der kann ja vor laufenden Kameras mit Ausstrahlung in aller Welt das heilige Abendmahl schamlos verhöhnen. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ja, Kriege anzetteln und Menschen in eine derartige Verwirrung führen, dass man nicht mehr weiß, bin ich Männlein oder Weiblein. Ich sag mal, das hat man früher als Belustigung mal gesagt. Heute ist es ernst, dass Wissenschaftler sogar sagen, wir haben kein Kriterium mehr, um festzustellen, ob dieser ein Boxer, ein Mann oder eine Frau ist. Also, ne, so weit sind wir gekommen in den Machenschaften desjenigen, der die Menschheit aushebeln will. Anders könnte ich das nicht betrachten. Ja, die Schlange verlockte Eva mit einem Versprechen, das sie nicht einhalten konnte. Satan ist der Lügner von Anfang an. Nichts von dem, was er versprochen hatte, hatte sich erfüllt. Vielmehr bekamen Adam und Eva, wonach sie gar nicht gefragt hatten, was sie gar nicht gewollt hatten, wovon sie nichts gewusst hatten, die ungetrübte Beziehung zwischen Gott und dem Menschen hat sich seitdem grundlegend geändert. Und als Gott dann Adam ruft, kommen sie da? Bekennen Sie Ihr Vergehen? Erzählen Sie frei, was passiert ist? Nein, Sie verstecken sich hinter den Büschen. Wie oft verstecken wir uns vor dem Herrn? Wie oft versuchen wir, vor ihm wegzulaufen? Darüber können wir vielleicht sogar im Nachgespräch mal austauschen, wie uns das so damit geht. Und dann wird interessanterweise gar nicht, als Adam dann mit Gott spricht, gar nicht die falsche Tat als Grund für die Angst genannt, sondern die Nacktheit. Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Also der Ungehorsam hatte die Angst und die Scham gebracht. Adam und Eva hatten durch eine einzige Handlung die Unbeschwertheit und Selbstvergessenheit verloren. An ihre Stelle war eine ganz beunruhigende Selbstwahrnehmung getreten. Also Kinder, glaube ich, ne, die können sich noch am ehesten ja so völlig verlieren in dem, was sie machen. Und so stelle ich mir das eigentlich auch im Paradies vor, dass die so aufgegangen sind in der Welt, aber nicht ständig, was ist mit mir, passt das alles, wie wirke ich, sondern das war Selbstvergessen und diese Beunruhigung und plötzlich, was ist mit mir, ach du liebe Zeit, ich bin ja nackt, das haben die ja gar nicht vorher gemerkt. Also da ist was ganz anderes reingekommen, ja, und sie suchen sich eine Bedeckung, um sich zu schützen. Masken, um zu kompensieren. Ja, und da können wir uns auch wieder fragen, wie viel tun wir, um zu scheinen, zu gelten, Eindruck zu machen, uns zu verstecken, um unser wirkliches Inneres zu verbergen. Und Gott? Gott will seine Menschen treffen. Wie jeden Tag mit ihnen in der Kühle des Abends spazieren gehen. Klingt das nicht schön, wenn man das denn auch noch anguckt? Ja, er ruft den Menschen. Adam, wo bist du? Ist auch manchmal spannend, wenn man sich vorstellt, mit welcher Betonung Gott wohl gerufen hat. Ja. Ich denke, es war ein ganz tiefes Suchen und Sehnen und so ruft Gott ja immer wieder. in der Frauenstunde, wir machen viele interessante Sachen, haben wir gerade wieder von Hagar gelesen, die von Gott gefragt wird, woher kommst du und wohin gehst du? Also mach mal Bestandsaufnahme, wo hast du dich da reingeritten? Oder was wird Kain gefragt? Wo ist dein Bruder? Jesus im Neuen Testament fragt den blinden Bartimäus, was willst du, dass ich dir tue? Gott fragt immer wieder. Ja, und zu diesem Rufen und Fragen Gottes würde ich gern ein paar Gedanken zum Abschluss von Martin Buber vorlesen. Ich weiß nicht, wie der bekannt euch ist. Martin Buber war ein jüdischer Religionsphilosoph, 1878 in Wien geboren. Er ist später mit seiner Familie nach Frankfurt gezogen, war da Professor an der Universität. Ein unglaublich begabter und hochgebildeter Mensch. Ich glaube, allein 8 Sprachen gesprochen. Ich habe 45 Bücher gezählt, die er gelesen hat. Im Naziregime wurde er verfolgt und konnte dann 28 oder 38 nach Israel fliehen, hat dort dann an der Universität in Jerusalem gearbeitet und hat vieles Interessante hinterlassen. Ein ganz tolles Lebenswerk, muss ich sagen. Ja. Ja, hier ist das kleine Buch Der Weg des Menschen, aus dem ich noch ein paar Sätze zitiere. Wo bist du, Adam? Das ist die Frage Gottes an jeden Menschen. Wenn Gott so fragt, will er nicht vom Menschen erfahren, was er noch nicht weiß. Er will im Menschen etwas bewirken, was eben nur durch eine solche Frage bewirkt wird. Vorausgesetzt, dass sie den Menschen ins Herz trifft, dass der Mensch sich von ihr ins Herz treffen lässt. Adam versteckt sich, um nicht Rechenschaft ablegen zu müssen, um der Verantwortung für sein Leben zu entgehen. So versteckt sich jeder Mensch. Denn jeder Mensch ist Adam und in Adams Situation. Um der Verantwortung für das gelebte Leben zu entgehen, wird das Dasein zu einem Verstecksystem ausgebaut. Dem Auge Gottes kann der Mensch nicht entgehen. Aber indem er sich vor ihm zu verstecken sucht, versteckt er sich vor sich selber. In diese Situation hinein fällt die Frage Gottes. Sie will den Menschen aufrühren, sie will sein Versteckspiel zerschlagen, sie will ihm zeigen, wo er hineingeraten ist. Sie will in ihm den großen Willen erwecken, hinauszugelangen. Und das ist nicht die donnernde Stimme eines Gewitters, das die Existenz des Menschen bedroht. Es ist eine leise Stimme. Die direkte Übersetzung vom Hebräischen heißt die Stimme eines verschwebenden Schweigens. Und sie ist leicht zu übertönen. Adam stellt sich der Stimme. Er erkennt, wohin er geraten ist. Er bekennt, ich habe mich versteckt. Und mit dieser Erkenntnis beginnt der wahre Weg eines jeden Menschen. Ja, lasst uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du an unserer Seite bist, dass du uns nie verlässt und immer wieder auf den richtigen Weg bringst. Amen.